Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Viele spannende Themen, weil viele spannende neue Vorstellungen auf der EICMA, der wichtigsten Motorradmesse. Die bringen uns zu der Frage, ob wir unsere Motorräder jetzt nicht endgültig verkaufen und ob Michel überhaupt noch einen Kasten Bier für seine Triumph bekommt. Dazu natürlich ganz brandheiße Informationen rund um die Gasgeflüster Weihnachtsfeier sowie die Ausfahrten nächstes Jahr. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Michel, hallo, schön dich zu sehen.
Ja, guten Morgen, Jan. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, wir sind ja hier beim Frühshoppen, denn unser Stammtisch hat sich wieder in den Vormittag verlagert. Wie geht's dir um diese Tageszeit? Ich bin noch ein bisschen angeschlagen von gestern Abend, muss ich sagen. Da war auch Stammtisch.
Tut das ein oder andere Bierchen, habe ich schon gehört, wurde direkt wieder vernichtet. Trifft sich vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt hier an einem Morgen haben und noch nicht direkt mit einem Bierchen anfangen. Man hört es vielleicht noch so ein bisschen nasal. Ich war am Kränkeln, hör mal. Ich hatte zuerst Covid, dann war ich irgendwie anderthalb Wochen fit. Dann war ich irgendwie mit Freunden auf dem Stammtisch im Norden, bin dann 7 Stunden mit dem Zug zurückgefahren.
Und wieder glaub, Covid?
Da hat's zugeschlagen. Nee, Covid nicht, aber brutalste Erkältung, Fieber, all so ein Scheiß. War aber verschmerzbar, weil es hat ultra geregnet. Kleine Anekdote für alle, die es nicht interessiert, kriegen sie trotzdem. Während ich dann so fiebrig im Bett lag, hat mein Hund sich entschieden, einfach auch mitzuleiden. Und er hat so Magen-Darm gemacht.
Ja, ich wollte sagen, dann Durchfall. Schön, das Beste, was dir passieren kann.
Alter, nachts um 2 liegst du da so ein bisschen im Fieberwahn und musst dann mit ihm raus. Und er scheißt da den Nachbars Hecke voll.
Ja, solange es nicht das Schlafzimmer und das Bett voll scheißt, ist ja in Ordnung.
Nee, der ist ja da wohlgehend erzogen, dass er auch sagt, nee, zu Hause... Nee, das bleibt sauber. Gut, zumindest was den Enddarmausgang angeht. Morgens hat er mir dann vors Bett gekotzt. naja, aber ich wollte sagen, vertretbar, weil eigentlich war scheiß Wetter. Das heißt, man verpasst jetzt auch draußen nicht so viel. Bringt mich zu der eigentlichen Frage. Motorradsaison ist für mich eigentlich vorbei. Wie ist es bei dir? Du bist eh irgendwie ständig unterwegs. Könnte ich jetzt schon direkt einleiten zu dem Thema, glaube ich, was du vorhin angenannt hast. Aber lass uns das mal noch für später aufhalten, was du vorhast in naher Zukunft. Aber so grundsätzlich, wenn du jetzt hier an Deutschland, an Darmstadt denkst, wie blickst du? Bist du Ganzjahresfahrer mittlerweile komplett geworden oder würdest du auch sagen, ja doch, ist eigentlich schon im Großen vorbei?
Also bevor ich diese Frage beantworte, habe ich noch eine Gegenfrage an dich und die schließt sich übergangslos an das Einstiegsthema und deinen Hund an. Oder beziehungsweise eine Sache, die mich an Hundebesitzern immer interessiert hat. Sorry, dass ich jetzt hier diesen Exkurs nochmal in diese Richtung mache, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir haben die ein oder andere Zuhörerin und den einen oder anderen Zuhörer, der auch einen Hund hat und die täglichen Probleme kennt. Worauf will ich hinaus? Ne? Du hast ja quasi des Nachbars Hecke angesprochen und wir haben bei uns in der Straße einen Hauseingang, die haben so einen Steingarten. Kennst du das?
Also, ja, versiegelt, super.
Aber mit so Granitbruchstücken sind das so, ja, relativ ja, klein. Ja, Und es gibt wohl einen Hundebesitzer oder eine Hundebesitzerin in der Nachbarschaft, die lässt ihren Hund immer riesige Haufen in diesen Steingarten setzen und dann liegen die wie kleine braune Trophäen in diesem Steingarten und die werden auch liegen gelassen. Normalerweise musst du das ja einsammeln. Ne? Und ich denke einfach immer, hochgradig assi, weil da ja auch Kinder bei uns in der Straße wohnen und da rum unterwegs sind. Also ich finde es einfach total unter aller Kanone. Ne? Das drehe ich ja einfach durch. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie ist das denn in einem Fall, wie du ihn gerade geschildert hast, wenn dein Hund Durchfall hat? So, nimmst du dann, keine Ahnung, hast du dann so Schwammhandtücher und so?
Ultra unangenehm. Also erstmal bewusst irgendwo was liegen lassen geht gar nicht. Ist natürlich das allerletzte mit in die Hecke rein, weit so ein bisschen dahergesabbelt. Ich bin klassischer Einsammler. Ich bin wirklich der Kotsammler, kann man es nennen. Ja.
Besser als Kotnascher.
Aber du hast recht, wenn es halt flüssig läuft, dann fängt immer so ein bisschen ein Shame-Game an. Gerade wenn irgendwie Leute im Umfeld sehen, dass da dein Hund gerade hingemacht hat, dann erwarten die natürlich, die gehen dir ja nicht die Kacke angucken, ja. Dann erwarten sie natürlich, dass du was machst. Und jetzt kannst du ja nicht einfach warten, bis die weggehen, aber du siehst halt schon, da ist nichts sammelbar, ja. Das zerrinnt dir zwischen den Fingern.
Schön.
Ja, das wird halt nichts. Aber ich mach's dann immer so, pro forma. Das heißt, ich hole dann so eine Tüte raus. Hier in München gibt es lauter so Hundetütenspender. Und die Tüten sind knallrot. Das heißt, jeder sieht, ah, da, der Mann, der hat eine Tüte dabei, weil die so auffällig leuchtet. Und dann gehe ich da in den Rasen und benetze diese Tüte so ein bisschen. Und dann wird umgestülpt und dann hoffe ich einfach, dass es ganz schnell regnet und diese restlichen Braunflüssigkeitssachen weggemacht werden. Unangenehm. So, genug davon. Können wir das Hundethema und auch dieses unappetitliche Thema zum Einstieg vielleicht dann auch passé lassen? Leute, jetzt steigt auch allmählich wieder das Niveau. Und jetzt möchte ich doch für dich nochmal die Frage in den Raum geben. Bei den angesprochenen Wetterbedingungen draußen, Motorradsaison vorbei oder nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war gestern eigentlich auch aus professionellen Gründen mit dem Motorrad unterwegs. Und zwar steht eine kleine Videoproduktion an, für die ich meine Street Triple brauche. Und die fahre ich ja sehr, sehr selten. Und jedes Mal, wenn ich sie jetzt dieses Jahr gefahren bin, hat es auf dem Rückweg, also es waren immer nur eine halbe Stunde, auf dem Rückweg hat es quasi immer geregnet. Das heißt, ich habe die sauber aus der Garage rausgeholt, bin 20 Minuten gefahren und habe sie dreckig in die Garage gestellt. Sehr, sehr nervig. Und jetzt brauchte ich dieses Moped natürlich sauber für dieses Videoprojekt und war gestern tatsächlich zumindest auf dem Weg zur Waschstraße mit dem Moped und habe, während ich da fuhr, mir genau das überlegt, was du jetzt gerade angesprochen hast. Wir hatten, weiß nicht, 11, 12 Grad, was ja noch durchaus brauchbares Moped-Temperaturen sind. Du hast natürlich die Straße immer so ein bisschen feucht zwischendurch mal, aber eigentlich sorgt gefühlt der Klimawandel dafür, dass Deutschland zu einem Ganzjahres-Motorradland wird. Also es war, hat auch wirklich Spaß gemacht, so, ne? Ich bin, es ist drauf und ach, es war irgendwie geil, mit dem Moped zu fahren. Und es ist ja schon Mitte November. Das heißt, du hast wirklich die Bruchstrichfahrer nicht mehr und du fühlst dich so einer ganz anderen Community zugehörig. Die Leute winken auch wieder gefühlt viel mehr, wenn sie sich sehen. Also wenn dir jemand mit dem Motorrad entgegenkommt, weil er denkt, ah, da ist noch so ein harter Brocken. Ne? Der hat ganz jahres Kennzeichen. Und jetzt zur Waschstraße und nicht schlecht. Also das fand ich irgendwie gut und hat wirklich direkt Bock, dann eine größere Tour, eine größere Runde zu fahren. Das hat sich dann zeitlich nicht ergeben, aber die Motivation ist da, das Moped regelmäßig aus der Garage zu holen, wenn, und das ist der große Punkt, auch so ein Aspekt, den wir hier schon hatten, wenn die Straßen nicht salzig sind, weil da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Ne? Die Putzerei ist das eine danach, und aber irgendwie Korrosion, will ich nicht. Da ist mir das Moped einfach zu schade für.
Aber das Thema ist ja nicht nur salzig. Ich finde es tatsächlich, ich weiß gerade nicht, wie es in Darmstadt aussieht, aber schon brutal, was hier halt gerade an Laub auf der Straße liegt. Und da muss ich sagen, habe ich als Motorradfahrer echt keinen Respekt vor. Weil wenn du mal so eine Straße lang fährst und die ist gepflastert mit eben Laub und dann ist da noch so ein bisschen glitschig Nassheit drunter, kannst du auch direkt Schmierseife draufpacken. Und da muss ich sagen, nicht mit mir, Freunde, no.
Also das ist tatsächlich ein guter Punkt und an dieser Stelle muss ich hier die Hosen runterlassen. Ich habe mich nämlich abgepackt, allerdings mit dem Fahrrad. Vorgestern Abend ist zum Glück glimpflich ausgegangen und das war aber auch, also es hat jetzt nichts mit dem Laub per se zu tun gehabt, sondern einfach nur, weil es nass war. Und zwar war jetzt auch nicht zu schnell irgendwie Kurve oder was, sondern ich bin bei uns in Darmstadt durch die Stadt gefahren und Darmstadt ist ja ein bisschen hügelig, so ging eine relativ steile Straße hoch und ich bin mit meinem Gravelbike da hochgefahren, ziemlich, was sind das, hoher oder niedriger Gang? Also vorne groß, hinten klein, ist das groß oder klein?
Groß.
Groß, okay. Ziemlich großer Gang, das heißt, ich musste super reintreten und hatte aber nasse Füße, war sehr, sehr langsam und bin halt von der Raste abgerutscht. So, ne? Und wenn du halt mit sau viel Kraft auf die Raste drückst und dann abrutscht, dann hast du dieses Momentum, zieht dich ja dann voll zur Seite. Und ich bin halt gefühlt nicht im Stand, aber fast im Stand mit dem Fahrrad auf die Schnauze geflogen. So, und dann lag ich da, sofort an meinen Laptop gedacht, weil ich mit dem Rucksack unterwegs war, von Büro zu Büro sozusagen. Und dachte, fuck, Laptop im Rucksack, hart aufgeschlagen. Dann zu Hause halt auch das Ding ausgepackt und die Ecke so ein bisschen verbogen gewesen. Ding lief zum Glück noch. Habe ich dann gestern wieder so ein bisschen hingefuddelt. Aber ist für mich glimpflich ausgegangen. Aber diese Nässe-Erfahrung und diese glitschige Erfahrung. Gestern Abend war ich ja, wie gesagt, am Stammtisch und bin auch mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren, auf dem Weg zum Stammtisch. Und da war das dann auf dem Radweg schon hochkritisch. Also mit dem Motorrad mache ich mir da gar nicht jetzt so krass viele Gedanken, weil die Straße ja doch mehr befahren ist und du jetzt nicht so, wie soll ich sagen, das so zugepflastert hast, weil die Autos das ja doch klein fahren und wegschieben und hast du nicht gesehen. Aber so Radweg-Fahrrad fand ich dann doch durchaus kritischer. Aber ist das für dich so ein Ding, wo du sagst, nee, ich das ist mir jetzt zu gefährlich, ich nehme das Motorrad nicht raus, weil Laub auf der Straße liegen könnte?
Ja, also finde es dann schon nicht so geil, weil, also kommt ja auch immer auf die Topografie drauf an, aber dann bin ich hier in München, muss ja erstmal rausfahren und dann, wo es so ein bisschen kurviger wird, ist halt einfach die Wahlstrecke, das heißt da, wo du eigentlich dann auch mal ein bisschen am Kabel ziehen willst, ne, und dann weißt du, das sind halt die Strecken, die dann noch am ehesten feucht sind und wo halt auch Laub liegt und da muss ich halt sagen, boah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich stand kurz davor, Fotos von meinem Motorrad zu machen und auch mobile zu packen.
Ich überlege tatsächlich auch gerade, ob ich meine Switchpulver verkaufen soll.
What?
Ja, aber du zuerst. Also
eigentlich bin ich jetzt hier wichtiger, weil man muss dazu sagen, wenn du deine Switchpulver verkaufst, dann ist halt dein Fuhrpark nur noch 20 Motorräder groß. Wenn ich mein Motorrad verkaufe, dann ist mein Fuhrpark halt leer.
Ja, und so. Welche Rechtfertigung gibt es, einen Gasgeflüster-Motorrad-Podcast zu machen, wenn du selber gar keinen, also ein E-Lastenrad, bei aller Freundschaft, aber das ist raus, so, ne? Das ist zwar dann wirklich
ja, Moment, aber
Gasgeflüster, ne? Weil das macht halt, außer so ein,
da können wir erstmal kurz, aber. Ich verstehe deinen Punkt, es braucht die Praxis, die wird aber auch auf jeden Fall weiter existent bleiben, weil da können wir mal kurz zwei Ankündigungen auch reinschieben, die ganz, ganz wichtig sind. Wir haben es im vorletzten Podcast schon mal verlauten lassen. Und in einigen Podcasts davor habe ich darüber berichtet, meine Enduro-Erfahrungen in Bosnien. Und da möchte ich nochmal kurz die Werbetrommel rühren. Wir haben noch bis Januar Plätze reserviert bei Enduro Spirit Bosnien, weil wir, also du und ich, nächstes Jahr gemeinsam nach Bosnien fahren werden zum Enduro-Fahren. Wir werden die Tour, ich glaube es ist Nummer 428, wer auf der Website schauen will, mit Start am 12. Oktober belegen. Wir haben in der Summe 15 Plätze dafür reserviert und da sind schon einige weg. Ich glaube, es gibt noch 5 freie Plätze oder so auf dieser Liste. Wer also Bock hat, mit uns Enduro zu fahren und damit auf jeden Fall Motorradfahrpraxis par excellence sich anzueignen, der möge sich doch bitte schnell melden an info@gasgeflüster.de. Kosten und so weiter könnt ihr auf der Website, ihr müsst einfach Enduro Spirit Bosnien, ist jetzt nicht so schwer, googeln, könnt ihr dem entnehmen. Bitte schreibt uns, wer kommt, wie ihr kommt und woher ihr kommt. Wir haben jetzt schon auch ein paar, die sich zusammengetan haben, mit dem Auto irgendwie fahren wollen. Aber sobald wir diese 15 Plätze voll haben, werden wir dann auch nochmal eine Abfrage machen, wer denn wo wie ist. Vielleicht ergibt es ja doch Sinn, dass wir zusammen angefahren kommen. Und dann haben wir dort eine schöne Woche und viel Spaß beim Enduro-Fahren. Zweiter Punkt ist, davon losgelöst, auch nächstes Jahr wird es wieder eine Gasgeflüster-Ausfahrt innerhalb Deutschlands geben. Den Termin müssen wir jetzt demnächst mal definieren, lassen es euch dann aber auch wissen. So, und damit zurück zu einer Frage. Also ich brauche die Fahrpraxis und das war unter anderem auch ein Grund, das nicht zu tun, weil ich weiß, hey, allein für die Ausfahrt brauche ich das. Und ich habe noch so ein paar andere Themen mit Motorrad auch geplant. Aber es war halt einfach so, ich habe die nach meiner Sommertour im Piemont, das war im September, habe ich das Motorrad gewaschen und in die Garage gestellt und seither steht es dort, weil es auch einfach ein Zeitmangelproblem ist, plus schwierige Wettersituation, plus der wieder Topografie geschuldet, du brauchst aus München einfach immer echt eine Weile, um rauszukommen und ganz geil ist es hier halt nicht. Die ganzen Leute, die auf der diesjährigen Ausfahrt dabei waren in Frankenland, die schmeißen den Motor an und haben das Problem, das Motorrad ansatzweise warm zu fahren, bevor die ersten Kurven kommen, weil die fahren los und es geht direkt schon los, so gefühlt. Und bei mir bedeutet es aber halt immer, ich brauche erstmal eine Stunde, bis es ansatzweise geil wird und auch nicht mehr die völlige Blechlawine vor einem ist. Und die Zeit habe ich meistens einfach nicht so, dass ich sage, boah, ich gehe jetzt 4-5 Stunden einfach mal nach Feierabend irgendwie Motorrad fahren. Und dann kam es halt, Motorrad steht da, jeden Monat geht Geld für den Stellplatz weg und dann wurde jetzt Steuer eingezogen, weil ich, seit ich auch kein Bruchstrichfahrer mehr bin, das jetzt irgendwie halt immer im Oktober passiert, plus Versicherung schreibt schon wieder, ja, yeah, hier, Versicherungsbeiträge und irgendwie sind die, glaube ich, dieses Jahr überall gestiegen, zumindest auch beim Auto, boom, gibt's richtig in die Fresse, ist nach oben gegangen, geil, schwierig und auf jeden Fall dachte ich mir dann so, boah, das Motorrad wird jetzt auch allmählich alt, es hat mich dieses Jahr so viel Geld gekostet, vielleicht verchecke ich es einfach und guck mal, was dann da so kommt. Ja, so ein bisschen am Hadern bin ich da auch mit mir. Problem ist halt einfach, selbst wenn ich die jetzt noch irgendwie für 10.000 verkauft bekomme, kriegst du ja für 10.000 Euro wieder rum, wenn ich das Geld jetzt in die Hand nehme und irgendwas investiere, auch nichts Geiles so.
Ja, das ist halt die Frage, was du als als geil bezeichnest, denn es gibt schon super schicke Motorräder in der Mittelklasse für bis 10.000 Euro, wo ich sage, boah, das ist ein gutes Ding. Das ist natürlich, also und macht Spaß und mehr braucht es in Anführungsstrichen nicht. Also das Motorrad, was ich jetzt zuletzt in dieser Mittelklasse-Kategorie gefahren bin, ist ein bisschen teurer, ist die neue Suzuki V-Strom 800 in dieser Straßenvariante sozusagen. Das war eigentlich ganz cool. Aber das ist natürlich die Frage, wo kommst du her? Ne? Also wenn du deine S1000R gewöhnt bist, ne? Also A, natürlich die Leistung, fehlt dir dann vielleicht was, aber sehe ich, also dieses Leistungsding sehe ich tatsächlich gar nicht so. Und vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, Ausstattung, Griffheizung, was auch immer und vielleicht auch Anmutung, wobei ich, das ist, macht jetzt heutzutage
ja, das ist
keinen
es halt, also
großen Unterschied mehr.
Mit geil, bevor jetzt alle denken, boah, Jan hier wieder voll arrogant unterwegs, so ist es gar nicht gemeint. Es gibt natürlich irgendwie so Motorräder, aber ich habe noch keins gefunden, was mich irgendwie so anspricht. Also die Frage, die sich mir halt stellt, okay, was käme denn dann? Und da muss ich halt sagen, ist nichts. Ich würde am liebsten sagen, hey, wenn ich das Motorrad verkaufe, ich investiere das Geld dahingehend, dass ich mir zu gegebenen Anlässen, weil ich muss mal wirklich Hand aufs Herz sagen, ich bin vielleicht zu 7 Anlässen in diesem Jahr Motorrad gefahren. Das heißt, waren dann auch längere Touren, das war unsere Gasgeflüsterausfahrt und so weiter, aber halt nicht einfach so einen Tag am Wochenende. Und ich würde mir dann gerne einfach ein Motorrad leihen, wie das man ja auch mit dem Auto durchaus mal machen kann. Ne? Jetzt kriegst du halt bloß ein Auto, halt schon easy mal für einen Tag für 30, 40, 50 Euro. Muss natürlich ein bisschen früher buchen und so weiter, ist mir schon klar. Aber Motorrad, wenn ich geschaut habe, also wenn ihr da draußen Tipps habt, aber ein geiles Motorrad, wenn du dann sagst, wow, heute will ich es mal fliegen lassen und will irgendwie was eben mit Ausstattung und nicht einfach nur irgendwie hier so eine frisierte Peugeot-Mopete da irgendwie, da bist du halt sofort irgendwie 150 Euro weg. Und dann musst du sagen, boah, das ist schon auch viel Geld. Das, um einen Tag Motorrad zu fahren, da ist noch kein Sprit drin und so. Puh. Naja, also deswegen, es ist halt irgendwie immer so, wenn die kalte Jahres- und dunkle Jahreszeit kommt, dann kommen auch irgendwie mal die Kosten und dann kommen so die Fragen, hey, ist es das irgendwie aber auch wert und so. Und da war ich dieses Jahr schon so ein bisschen am Zweifeln. Aber jetzt erzähl gleich du mal, nachdem wir aber noch eine andere Ankündigung gemacht haben. Wir wollten das eigentlich alles am Anfang machen, aber wir kamen über,
wie immer,
über den Kot meines Hundes.
Richtig, von Arschbacken auf Kuchenbacken, wie man so schön sagt.
Weil wir müssen noch eine Ankündigung machen, auf die schon einige warten. Nämlich Weihnachten steht vor der Tür. Und tatsächlich hat sich eine größere Gruppe gemeldet und meinte so, boah, macht ihr eine Weihnachtsfeier, wollt ihr euch irgendwie treffen? Das waren vor allem die Leute, die auch auf der Ausfahrt mit dabei waren. Wahnsinn, was da für eine Gemeinschaft irgendwie entstanden ist und wie jetzt wirklich bald ein halbes Jahr, nachdem wir da alle in Thüringen durch die Wälder gefahren sind, wie da immer noch dieser Gemeinschaftszusammenhalt auch da ist. Die hatten dann auch mal reingebracht, ja, wollen wir nicht was remote bringen? Und ich glaube, da können Michel und ich vom Grunde unseres Herzens sagen, nee. Also remote, das ist zu zweit gerade so, aber wir haben ja auch gemerkt, als du letztens in München warst, wie viel geiler ist es doch, wenn man sich einfach trifft, die Krüge in die Hand nimmt, anstößt und dann miteinander schnackt. Und wir haben es auch im Sommer in dieser Gruppe ja gemerkt, wie viele Gespräche es dort gab, die du remote einfach nicht führen kannst. Und deshalb scheuen wir keine Kosten und Mühen, also eigentlich ich nicht, und ich komme nach Darmstadt, um mit dem Michel einen kleinen Umtrunk zu machen. Konkret ist es das Datum 16. Dezember, Samstag, der 16. Dezember, in dem wir uns in Darmstadt treffen und herzlich gerne einladen. Wir werden einen Scheißdreck tun und irgendwelche Girlanden aufhängen oder Tannenbäume schmücken, aber wir werden dafür sorgen, dass es ein Umfeld gibt, in dem man ein gezapftes Bier bekommt, das man sich einverleiben kann.
Achtung, Achtung, also an dieser Stelle muss ich halt einfach schon mal so ein bisschen den organisatorischen Wind aus den Segel nehmen, würde ich jetzt mal sagen, weil es natürlich nicht so einfach ist, an einem Wochenende vor Weihnachten, wo Weihnachtsfeiern Ahoi sind und in Darmstadt ist die Gastrolage eh schwierig, also muss immer reservieren, kann ich jetzt und will ich auf keinen Fall garantieren, dass wir eine Location organisieren, wo wir uns dann mit 15 Leuten reinhocken können. Also wichtiger Punkt, wir können uns, und das wäre jetzt auch so mein Gedanke gewesen, weil wir ja vom Weihnachtsmarkt sprechen, so ihr überfallartiger Einlauf auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt, Glühwein, Ahoi, bis die Tränen.
Michel, und dann finden wir irgendwo eine
Genau, aber ich wollte jetzt, weil du gesagt
hast. Wir finden eine Borzen, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, wir gehen in eine Borzen, irgendwas, wir werden auf jeden Fall alles dafür tun.
Sagen wir so, Kastenbier, Rewe Parkplatz, so, ne?
Mit genau, wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass wir am Samstag, 16. Dezember, Bier trinken. Ich habe ja nicht gesagt, wo und wann. Ich habe gesagt, gezapft, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja, das, ja, da war dann, zu, wo ich gedacht habe, motiviert. Ich meine, aber man könnte natürlich eine Zapfanlage in meinen Transporter hinten reinstellen, aber das wäre dann auch schon wieder zu viel des Guten. Also, wir wollen das.
Aber hier,
wir
ist, machen das. Hier ist auf jeden Fall die Ansage. Ja. 16. Dezember in Darmstadt. Wer aus der Region kommt, wer auch weiter anreisen will, soll das gerne machen. Hätten wir auf jeden Fall Bock. So feiern wir unsere eigene kleine Weihnachtsfeier. Punkt.
Genau. Und wenn ihr Bock drauf habt, lasst uns das auf jeden Fall im Vorfeld
genau,
wissen. Die Ankündigung ist raus, das ist jetzt nochmal 4 Wochen hin, also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft und je nachdem, wie viel Rückmeldungen wir da bekommen, du hast es gerade angesprochen, falls der oder die ein oder andere vielleicht sogar nach Darmstadt kommen möchte, weiter und vielleicht irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit oder sowas sich suchen muss, dann wollen wir natürlich auch versuchen, das so entspannt und so cool wie möglich zu machen und da ist es natürlich angebracht, wenn wir das vorher ein bisschen wissen. Also gebt uns da gerne Bescheid, wenn ihr da lustig seid und Bock drauf habt, auch mit dabei zu sein.
info@gasgeflüster.de oder auf Social Media, Instagram, Gasgeflüster. Schreibt uns gerne und kommt fröhlich vorbei. Und jetzt aber wieder gnadenlos übergeleitet und den Faden wieder aufgenommen. Michel, wieso willst du deine Triumph verkaufen? Was willst du denn dafür?
Kohletechnisch? Ich habe mich noch gar nicht näher damit auseinandergesetzt. Ich habe keine Ahnung, zu welchem Kurs die gehandelt werden. Sie ist auf jeden Fall gefühlt fast neuwertig, hat ja kaum Kilometer.
Ja, aber die sind nicht so wertstabil. Also ich würde sie dir für einen Kasten Bier für dich nehmen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass irgendwie so ein unmoralisches Angebot kommt. Ich mag Bier, aber da müssten dann schon eine LKW-Ladung mindestens vermutlich über den Tresen wandern sozusagen. Und genau, warum habe ich darüber nachgedacht? Tatsächlich der Umstand, den ich vorhin schon angedeutet habe. Ne? Also ich bin irgendwie gefühlt dieses Jahr zweimal damit gefahren. Immer hat es geregnet, dann habe ich zurück in die Garage gestellt und ich fahre ja sehr, sehr regelmäßig Motorrad und komme aber einfach nicht dazu, mein eigenes Motorrad zu fahren. Daneben habe ich ja noch immer noch diese Weitwunde GSR 600 in der Garage stehen, um die ich mich mal kümmern muss und es ist einfach, das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Kostenaspekt, wo ich denke, hey, ich bin jetzt dieses Jahr mit dem Motorrad, weiß nicht, 400 Kilometer oder was gefahren. Es macht einfach keinen Sinn, dass es da steht und vor sich hin korrodiert, sage ich jetzt mal, ne, weil es halt nicht benutzt wird. Das ist einfach so der Gedanke gewesen. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Schlimm war es natürlich, dass dieser Gedanke kam, bevor ich sie gestern gefahren bin. Und als ich sie gestern gefahren bin, habe ich mir gedacht, was für ein geiles Motorrad. So, ne, das ist einfach für mich immer noch die eierlegende Wollmilchsau. Bringt alles mit von einigermaßen erträglich Touren fahren bis hin zu einigermaßen schnell auf der Rennstrecke damit unterwegs sein. Das für einen günstigen Kurs. Und also, es sieht gut aus, hört sich gut an. Es ist einfach ein super Ding. Und mir fällt es tatsächlich schwer, drüber nachzudenken. Aber es ist einfach vernünftig, würde ich sagen, sich in diese Richtung mal Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, Entscheidung ist noch nicht gefallen. Du hast jetzt parallel schon den Preis gegoogelt. Habe ich das gerade richtig gesehen?
Nee, das hast du falsch verkannt. Wir reden also über potenzielle Neuanschaffungen, was denn die Alternative wären. Oder den Verkauf von einem Motorrad. Das lässt uns doch so ein bisschen träumen. Wenn wir jetzt also weiter in die Zukunft denken und du würdest sagen, du würdest deine Triumph verkaufen, ich meine BMW, was wäre denn das Modell im nächsten Jahr, dass es unbedingt braucht. Und da gibt es ja auch Neuerungen und jetzt leite ich wieder fließend über, weil gerade findet ja die EICMA in Italien statt, wo wieder vieles präsentiert wird.
Die ist zu Ende.
Die ist zu Ende und ich bin mir sicher, dass du, lieber Michel, da auch ein paar News hast, die vielleicht so eine Entscheidung beeinflussen könnten. Lass uns doch unsere Zuhörerschaft mal teilhaben, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt.
Ja, jetzt hat Jan natürlich ja ganz frech den kompletten Ball in mein Spiel oder den Ball ganz weit in mein Spielfeld geballert. Eigentlich war ich da so ein bisschen interessiert und gespannt drauf, was du so mitbekommen hast und weil ich mich intensiv damit
beschäftige. Nichts, wirklich. Nee, ich war mit so einem Auge, da können wir gleich auch noch drüber reden, auf dem Macau Grand Prix, der jetzt gerade anläuft und während ihr das hört, die Rennen schon stattgefunden haben oder stattfinden. Das so ein bisschen, ich habe ein bisschen was gesehen, dass da an der EICMA was passiert, aber ich habe keinen Plan zu Neuerungen, was die Szene gerade so umtreibt. Ich muss ehrlich sagen, hätte ich dich nicht. Ich habe mittlerweile auch die Rolle, finde ich, ganz gut eingenommen, als absolut planloser Dummkopf hier reinzukommen, der einfach nur die Emotionen und die Leidenschaften an den Stammtisch bringt, ja. Weil das braucht's ja auch und du als absolut sachorientierter Experte kann das dann immer so ein bisschen einordnen. Und so kann ich nur sagen, alles scheiße überhaupt und früher war alles besser. Und du kannst mir jetzt die Neuerungen mitteilen und sagen, warum früher doch nicht alles besser war und was es denn jetzt gibt, was es besser macht.
Tatsächlich sind die Zeiten wieder so gut wie früher. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, denn zum einen war sau viel los auf der EICMA und es gab super viele spannende Neuvorstellungen. Es kommen Motorräder zurück, die man eigentlich schon nicht mehr erwartet hätte und die totgesagt waren. Es gibt neue Konzepte, die ich so ein bisschen schwierig finde, aber da können wir gleich noch drauf eingehen. Und grundsätzlich habe ich die Tage mitbekommen, dass das Interesse am Thema Motorrad wieder so auf dem Niveau ist wie vor 25 Jahren gefühlt. Also es geht gerade mega ab in allen Zielgruppen, in allen Altersgruppen und die EICMA hat das eben.
Woran machst du das denn fest?
An den Verkaufszahlen.
Aha, das ist ein valider Punkt.
Ja, das ist, ne, Interesse. Genau. Also es ist tatsächlich nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern die Verkaufszahlen sind tatsächlich sehr, sehr gut, haben sie über die letzten Jahre krass entwickelt. Corona natürlich zum einen und nach einem kurzen Dämpfer auch dieses Jahr wieder super stark. Und das sieht man eben tatsächlich auch an den Herstellern, die auf der EICMA ihre neuen Modelle vorgestellt haben. Und für mich das Spannendste tatsächlich oder eines der spannendsten Projekte, Geschichten, die mir da so aufgefallen ist, es kommt tatsächlich die Honda CBR 600 RR zurück nach Europa. Also die Supersportler sind ja, also Supersportler im Segment, im Hubraumsegment gesprochen, also bis 600 Kubik, haben ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt, weil die relativ teuer wurden, natürlich nicht viel leichter sind als die Superbikes, dafür aber nur zwei Drittel der Leistung haben und alle irgendwie super scharf gewesen sind auf die 200 PS Granaten. Gefühlt setzt sich jetzt aber so ein bisschen die Erkenntnis durch, Leistung ist zwar gut und schön, aber so richtig geil fahren kann ich damit auf der Landstraße einfach nicht so. Ne? Du bist halt quasi immer gefühlt mit einem Bein im Knast. Das bringt mich tatsächlich. Entschuldige, dass ich jetzt, bevor wir jetzt die Einmal-Geschichte weitermachen, mein Fundstück der Woche, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, mit einem Bein im Knast. Pass auf, Jan, eine Frage an dich.
Ja.
Was glaubst du, musst du als Motorradfahrer tun, damit du bei einer Kontrolle mit deinem Motorrad im Gefängnis landest? Also das Motorrad bleibt natürlich vor der Gefängnistür, aber du als Fahrer bzw. Fahrerin kommst in den Knast.
Muss ich da in flagranti bei einem Verkehrsdelikt erwischt sein? Oder reden wir jetzt bei einem Fundstück von jemandem, der in der Vergangenheit einfach schon offene Themen hat, die dann quasi bei der Kontrolle nur aufgefallen sind?
Du bist ein cleverer Fuchs. Genau so ein Fall hat sich nämlich zugetragen und endete tatsächlich im Gefängnis. Die Geschichte will ich dir aber auf keinen Fall vorenthalten. Und zwar hier im Hessischen, im Bereich Hanau, beziehungsweise im Hessischen, gibt es das Sachgebiet Tuner, Raser, Poser. Und SG Trupp nennt sich die ganze Geschichte im Polizei- und Beamtensprech. Und die haben ein sogenanntes Supersportmotorrad bei einer Kontrolle herausgezogen, weil ihnen aufgefallen ist, das Kennzeichen ist irgendwie komisch angebracht. Und zwar, kennst du das bei diesen amerikanischen Superbikes? Die haben das Kennzeichen ganz oft so unter dem Heck. So, ne? So war das bei dem
Auto. So nach hinten gedreht quasi. Das untere Teil des Kennzeichens ist in Fahrtrichtung vor dem oberen Teil.
Genau. So quasi, also entsprechend der Form der Heckverkleidung sozusagen. Ne?
Ja.
Und da haben sie diesen Fahrer rausgezogen und dann hat sich herausgestellt, dass der 44-jährige polnische Fahrer wegen mehrerer Eigentumsdelikte zur Fahndung ausgeschrieben war. Und dann haben sie dort vor Ort nochmal schnell einen Drogentest gemacht. Da haben sie festgestellt, positiver auf Amphetamine. Dann haben sie mit auf die Wache genommen und da haben sie nochmal einen detaillierten Drogentest gemacht und dann haben sie gemeint, nicht nur Amphetamine, sondern auch Kokain und haben ihn quasi dann direkt da behalten und ich denke mal, der wird jetzt an die polnische Polizei dann oder an die polnische Justiz dann ausgeliefert. Auf jeden Fall nochmal schön mit seiner nagelneuen BMW S1000 Doppel-R einen auf dicke Hose gemacht. Und da durch die Gegend gefahren, der SG Trupp in die Arme gelaufen bzw. gerollt und direkt nicht über losgegangen, sondern in den Bau eingewandert. Fand ich eine sehr, sehr witzige und spannende Geschichte.
Ach du Scheiße.
Der war wahrscheinlich auch einfach, Ego war groß, dank Kokain und Amphetamin. Ne? Das ist, sind ja so, ist eine schöne Kombination.
Wenn jetzt, Motorrad unterwegs jetzt stell dir mal vor, du hockst im Knast, ja? Und dann erzählst du den Leuten, ja, keine Ahnung, ich habe hier Bank ausgeraubt, Villa, alles leergeräumt und so 3 Millionen Flocken gemacht, keine Ahnung, geh richtig ab und so, 3 Jahre auf freien Fuß, kein Thema, haben sie gar nicht mitbekommen, konnten wir nicht und so. Und dann sagen die, ja, wie haben sie dich denn jetzt bekommen? Was war denn der Grund? Bist du irgendwie, keine Ahnung, bei einem Raub aufgeflogen oder so? Nee, mein Kennzeichen war falsch angebracht.
Geile Geschichte. Und ich habe jetzt gerade einen Blick auf die Meldung geworfen. Was ich total vergessen habe, ist die Tatsache, dass dieser polnische Motorradfahrer eine gefälschte tschechische Fahrerlaubnis hatte und auch keine Versicherung für das Fahrzeug bestand. Also das waren so die Aspekte, die schon bei der Kontrolle aufgefallen sind. Und dann haben sich die Jungs und Mädels bei der Kontrolle gedacht, den nehmen wir mal mit. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Also
was lernen wir draus? Wenn ihr Motorrad fahrt, bleibt sauber.
Richtig. Keine Amphetamine, kein Kokain, kein Alkohol.
Aber guck mal, jetzt können wir wieder zurückleiten. Wenn du halt, keine Ahnung, 3 Nasen Koks drin hast, dann fühlt es sich vielleicht halt auch auf einer 600er an, wie auf einer 1-Liter-Maschine.
Das kann...
Und da kommen wir sehen.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Dann kommen wir wieder zur Honda CBR 600RR, über die du ja gerade gesprochen hast und gesagt hast, den Zeiten, wo alle irgendwie die 200 PS haben wollten, kommt jetzt so ein bisschen die Erkenntnis, ja, ist so geil auf der Landstraße nicht. Eine Supersportler auf der Landstraße ist dann vielleicht doch der Shit.
Genau, also das war ja so der Aufhänger und tatsächlich sind diese Motorräder jetzt, beziehungsweise die Honda ist zurück. Kawasaki hat die ja immer noch angeboten, Yamaha hat die R6, die ja quasi im gleichen Segment ist, quasi nur noch als Rennstreckenvariante sozusagen angeboten, um die nicht mehr Euro 5 zu homologieren. Und Honda wagt jetzt aber quasi mit diesem Motorrad den Schritt zurück und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, weil mich das natürlich an meine Einstiegszeit so ein bisschen erinnert. Die CBR 600RR, so diese erste Generation, die damals der RCV von Valentino Rossi in der MotoGP nachempfunden war, Anfang der 2000er Jahre, so mit diesem Auspuff unter dem Heck und auch die Frontverkleidung oder die Verkleidung sah halt so ein bisschen aus wie dieses MotoGP-Motorrad. Das war damals so einer der ersten modernen Supersportler, die ich gefahren bin und fand das damals einfach mega cool. Deswegen holt mich das natürlich super ab. Aber es passiert tatsächlich so einiges und ich hatte ja auch angedeutet, es gibt irgendwie Konzepte unterwegs, die ich so ein bisschen, ja, weiß nicht, fragwürdig finde, weiß nicht, ob ich da so ein Freund bin. Und zwar hat Kawasaki,
hey, ja. Moment, dann will ich einwerfen, weil ich habe jetzt doch mal Dr. Google nebenher angeworfen,
ja,
und mir auch mal die Neuerungen gesehen. Und das Erste, was ich finde, und da kam ich jetzt so ein bisschen in Nostalgie, ist die neue Honda CB 1000R Hornet. Die Hornet, glaube ich, eine Instanz, die, egal wie lange du schon Motorrad fährst, sollte jeder kennen. Und jetzt eine Neuauflage. Und ich bin sprachlos.
Was macht dich sprachlos?
Die Front.
Weil sie dir gut gefällt?
Ey, waren die in Italien unterwegs oder was? Die sieht komplett aus wie die Ducati Street Fighter.
Ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da tatsächlich.
Wo wird da abgekupfert?
Ja, es gibt eine gewisse, also abgekupfert würde ich jetzt, also das Motorrad.
Also die sieht schon ziemlich, also sieht schon ziemlich deutlich aus wie die Ducati, ganz ehrlich. Also, wah. Und dann aber, wenn du den Motor anschaust und so weiter, halt wieder so dieses kantenlose, aalglatte japanische Design, oder? Also das dann Forms follows Function, wie man so, Form follows Function, so. Naja.
Naja, der Motor, Information hier am Rande, der ist tatsächlich, wie das ganz oft gemacht wird bei diesen Naked Bikes, ein Ableger von dem alten CBR-Aggregat, also quasi eigentlich ist es der alte CBR-1000-Motor aus dem 2017er Modell, nur in etwas angepasster Leistungsentfaltung, ne? Die hat 150, 153 PS, sowas in dem Dreh, also ein super potentes Naked Bike für die Straße. Und dementsprechend ist die Form des Motors quasi, die besteht, ne? Die hat sich nichts dran geändert. Ich muss aber sagen, wie gesagt, ich finde da ist eine Ähnlichkeit zur Street Fighter, aber ich finde nicht, dass es irgendwie krass abgekupfert ist.
Also doch.
Und?
Da ist wieder die Klasse, immer wenn wir über Stil sprechen, hast du einfach Unrecht. Deswegen hier auch wieder der Aufruf, meldet euch, schaut euch mal das Bild an, Team Jan, Team Michel, ganz klar. Team Jan, wer ist der Meinung, die sieht sehr abgekupfert aus von der Ducati. Wer meint, boah, hier haben die Japaner aber wieder ein ganz tolles Unikat geschaffen, der kann sich als Team Michel bitte gerne zu Wort melden unter diesem Beitrag oder per E-Mail. Freuen wir uns drauf. Michel, weiter geht's.
Genau, also mein Team Michel wird mir mit Sicherheit recht geben, denn es gibt ja noch mehr an diesem Motorrad zu betrachten als jetzt nur die Lampenmaske, die ja tatsächlich sehr klein und schmal ausfällt. Und wie gesagt, ich sehe da Ähnlichkeiten, aber keine Kopie. Und vor allen Dingen, wenn ich mir den Rest des Motorrads anschaue, so die Verkleidung der Sitzbank und die Tankgestaltung und so, das ist schon ein bisschen eckiger, das ist deutlich eckiger und kantiger, als man das von Honda eigentlich so kennt bei diesen Naked Bikes und gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Beziehungsweise es ist so die moderne Honda-Form und die CB1000 Hornet sieht einfach deutlich sportlicher, deutlich dynamischer und deutlich moderner aus als die CB57 Hornet, die jetzt ja quasi diese neue Hornet-Familie Anfang diesen Jahres ins Leben gerufen hat oder ja wieder zurück auf den Markt gebracht hat. Also ich find's eigentlich ein ganz spannendes Modell. Was ich nicht so cool finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass es eben auch so ein, es ist halt auch so ein Stahlrahmen-Moped. Ne? Also das ist natürlich alles gut und schön, aber es ist natürlich auch irgendwie eine günstige Lösung.
Ja, so. Gut. Aber das ist doch genau das, was man dann vielleicht auch will, weil wenn ich jetzt diese, du hast die angesprochene CBR 600 RR sehe, da habe ich jetzt nochmal drüber geskippt, auch wieder mit allen Feinheiten, Wheelie Control, DTC, bla bla bla. Da wären wir wieder vorne bei der Thematik, die ich hatte, so 10.000 Euro, ne? Was gibt's da Geiles für? Weil, also ich denke mal, die Hornet wird wahrscheinlich da eher dran liegen, als noch so eine 600er, die vermeintlich kleiner ist als die 1-Liter-Maschine, die mit so viel Ausstattung, wo ich echt ein Fragezeichen habe, ob du die überhaupt auf der Straße tatsächlich brauchst, selbst wenn du dort sportlich unterwegs bist, ja, wahrscheinlich auch wieder in einem Preissegment bist von 12.000, 13.000, 14.000 Euro. Ich glaube, die 6er Kawasaki kostet irgendwie auch 12.000, 13.000 Euro um den Dreh. Da wird sich die Honda wahrscheinlich dran orientieren. Und das ist doch einfach abstrus für ein 600-Kubik-Motorrad. Boah.
Genau. Also
und dann ist es doch gerade richtig, wenn die dann auch mal Motorräder haben, die einfach ja Stahlrahmen haben, klassisch dahingemacht, ist solide. Den kannst du genauso auch auf der Straße super gut fahren. Brauchst da keinen Schissel mit irgendwie hier Carbon-Gedöns, bla bla bla. Das juckt doch keine Sau.
Deswegen machen die das auch und deswegen verkauft sich das ja in Anführungsstrichen auch so gut, aber das ist ja meine persönliche Vorliebe und meine Meinungsäußerung dazu, ob das jetzt, also es macht die Mopeds natürlich aus technischer Sicht jetzt nicht so ausgreifend, nicht so attraktiv für mich, sage ich jetzt mal. Ne? Und was die Preise angeht, hast du recht, ne? Die wird bei 13,5, glaube ich, kostet die CBR 600R. Zur Hornet gibt es noch keinen festen Preis, aber die wird mit Sicherheit auch in diesem Bereich 12.000, 13.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, liegen, höchstwahrscheinlich. Und was du jetzt ansprichst, so diese Klasse bis 10.000 Euro, da gibt es ja schon Suzuki GSX 8S zum Beispiel, ne, für 8.900, die 57er Hornet für, ich glaube, knapp unter 8. Also da, das ist schon ein Bereich, wo du halt sehr viel Motorrad fürs Geld bekommst und musst dann aber in Teilen eben auf diese Features verzichten, die du gerade angesprochen hast, die aber ja tatsächlich Sicherheit bieten, wie zum Beispiel ein Kurven-ABS. Ne? Also die günstigen Varianten, die haben halt keine Gyroskope so, keine IMU drin. Die haben halt ein normales ABS und eine normale Traktionskontrolle. Ist natürlich auch gut und sicher, ne? Aber so dieses Quäntchen mehr hast du natürlich dann nur in diesem etwas höheren Preissegment. Und was man aber auch dazu sagen muss, ne? Wir reden zwar von 12.000 bis 13.000 Euro, wenn du jetzt dann aber die Superbikes und sowas dir anschaust, ne, da bist du ja auf jeden Fall bei 18, sagen wir mal 18 bis 25, so, ne, in dem Bereich. Ja. Und das ist halt einfach nochmal eine krasse Ecke mehr, ne, also das, ja, ist halt, spricht halt auch einfach unterschiedliche Zielgruppen an, so, ganz klar, ne.
Aber wenn wir jetzt auch mal unterschiedliche Zielgruppen anreden, lass nochmal das Segment ein bisschen wechseln, weil jetzt, also ich weiß nicht, auf welche Neuheiten du raus wolltest, ich habe mich jetzt einfach, während du gesprochen hast, hier nochmal so ein bisschen rumgeklickt und bin auf einer Sache hängen geblieben, die ich richtig geil finde. Vielleicht auch ein bisschen angehaucht durch meinen Bosnien-Trip, habe ich jetzt ja auch meinen Horizont deutlich erweitert und bin nicht mehr einfach nur so Kniesteifen geil, sondern schaue auch links und rechts. Und Royal Enfield hat eine Preview gebracht, so sehe ich das hier raus, von einer Elektro-Reise-Enduro. Und die sie im Himalaya testen, da sind noch keine Details so bekannt, aber finde ich, sieht ultra geil aus. Und ich glaube, das ist allgemein Trend, wenn ich jetzt gerade mal die Headlines auf Google gesehen habe, die Elektrifizierung der EIGMA. Wolltest du darauf eingehen oder was waren für dich noch die Sternchen, die du unbedingt mir mitbringen wolltest?
Ganz genau, also die Elektrifizierung in Anführungsstrichen, denn das war eigentlich das Modell, auf das ich hinaus wollte, bevor du mit der CBR zwischengegrätscht bist. es ging nämlich um die neue Kawasaki Z7 Hybrid, heißt sie, glaube ich. Also tatsächlich ein Hybridmotorrad. Ein Motorrad mit Verbrennermotor und Elektrozusatzmotor, die quasi rein elektrisch gefahren werden kann, die kombiniert gefahren werden kann und die kann rein konservativ, klassisch mit nur Verbrenner gefahren werden kann.
Wie geil ist das denn? Aber wie schwer muss das auch sein?
Ja, genau. Also das, also ich finde, das ist halt eine Kawasaki. Ich war ja mal früher großer Kawasaki-Fan und finde heute die Motorräder sind einfach alle scheiße aus. Es gibt keinen, es ist wirklich, ich weiß nicht, was bei denen los ist, ne? Welche Manga-Serien die sich regelmäßig reinziehen. Die sehen irgendwie alle aus wie so, ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll.
Transformers, hier, Optimus Prime ist da.
Ja, das ist ja, das finde ich ist eher so bei Yamaha der Fall. Aber die sehen irgendwie aus wie so Manga-Ungeheuer. Irgendwie alle mit ihren Lampenmasken und diese komischen Plastikformen und so. Also, das spricht mich überhaupt gar nicht an. Und so ist es eben auch bei diesen Hybrid-Mopeds. Und auch diese, ne, grundsätzlich diese Kombination finde ich irgendwie, warum soll ich in ein Motorrad, wo ich relativ wenig Raum habe und es gewichtsanfällig ist, warum soll ich quasi zu einem Verbrennungsmotor, der quasi der Klassiker ist, weil es gibt ja diese Kawasaki 500er, Z500 und Ninja 500 und es ist quasi der gleiche Motor, 471 Kubik irgendwie in den kleinen Mopeds hat er irgendwie was bei unter, also für A2 unter 50 PS, 43 glaube ich und in dieser Hybrid-Variante hat er über 50. Und mit diesem zusätzlichen Elektromotor, der aber wiederum zusätzliches Gewicht bringt, ne, leistet das Ding dann, glaube ich, 67 PS. Und ja, ich weiß nicht so recht. Also es macht mich jetzt nicht, so, also ich habe überhaupt gar kein Problem mit Elektromotorrädern, haben wir ja schon drüber gesprochen. Hier, Energica Xperia, fand ich super cool als Reise-Enduro. Aber diese Hybridgeschichte holt mich überhaupt gar nicht ab. Das verstehe ich.
Musst du dann mal umso mehr testen, weil ich muss sagen, ich verstehe schon, was du meinst. Denke ich mir irgendwie auch, boah, also ganz oder gar nicht, ne? Ich finde die zunehmende Dichte an elektrisch angetriebenen Motorrädern auch super spannend und würde gerne das auch mal mehr testen, so. Und dann denke ich mir aber, ja, okay, wo kommt's denn her? Und Motorradfahren, können wir einfach sagen, ist einfach ein dreckiges Hobby, muss man so sagen. Und Hybrid bringt da sicherlich nicht die Lösung. Also wenn dann ganz. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es trotzdem geil, sowas zu sehen. Weil was ganz klar ist, ist eine sehr krasse technische Leistung da hinten dran, von der ich überhaupt nichts verstehe, wo ich mir aber denke, hey, cool, dass so ein Unternehmen das da halt mal reinbringt, ne? Und das ist zumindest nochmal ein Schritt. Und wenn man damit auch rumexperimentiert, weil sonst kommen mir wieder diese ganzen alten, keine Ahnung, Leute, die einfach zu viel am Kamin gesessen haben und da die Abgase eingeatmet haben, ja, die dann irgendwie sagen, ja, also elektrisch ist ja auch nicht die Lösung, haben aber keine Alternative, ne? Und jetzt gibt's ja zumindest nochmal so Zwischendinge, wo man ausprobiert. Und das finde ich technisch super spannend, für mich würde es jetzt, glaube ich, auch nicht ansprechen. Ich würde es mal ausprobieren. Ich glaube, aber ich sehe dann irgendwie den Sinn und Zweck dahinter auch nicht. Vor allem wäre jetzt einfach mal eine pauschale Vermutung, ohne jegliche Ahnung von dem Thema zu haben, dass dieser zusätzliche Elektromotor vermutlich, keine Ahnung, 10 Kilometer reicht, wenn du jetzt voll elektrisch fahren würdest, und dann wäre das Ding auch schon wieder aus. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer geil, wenn es nochmal so andere Lösungen gibt, die einfach mit dem Bestehenden brechen. Also jetzt Kawasaki nicht nur sagt, ja, wir machen jetzt nur Verbrenner oder wir machen nur elektrisch, sondern wir versuchen auch nochmal das Zwischending. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich für den Hersteller immer krasse Lerneffekte hat, einfach da so ein bisschen rumzuspielen.
Das auf jeden Fall. Ich meine, man darf natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, ne? Kawasaki hat zwar eine Motorradbranche, ist aber in so ein klassischer japanischer Konzern, die ja in den verschiedensten Bereichen unterwegs sind. Das heißt, die werden da mit Sicherheit auch die Möglichkeit haben, konzernintern irgendwelche Wissen und Synergien irgendwie zu nutzen, um sowas zu machen. Mir geht's halt einfach, das ist natürlich von Vorteil für die, wenn die halt da irgendwelche Entwicklungen vorantreiben. Vielleicht ist es auch der heilige Gral und ich sehe das jetzt halt überhaupt nicht. Aber was ich halt sehe, ist halt quasi, okay, ich habe zwei Motoren und einen Akku. Das Ding ist mit Sicherheit bockschwer. Weiß ich nicht, ne? Also es geht ja auch, wenn dann hier, wir haben ja über diese Mittelklasse-Motorräder gesprochen und du hast ja gesagt, hey, was ich brauche jetzt keinen Aluminiumrahmen, so wenn Stahl 5 Kilo schwerer ist und das aber ein super Moped ist, ist das eine gute Geschichte. Und die Tendenz geht ja quasi gefühlt dahin, Motorräder, simple, gute Motorräder zu bauen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auch die Motoren, die sind ja fast alles, was jetzt so neu vorgestellt wird, gefühlt rein Zweizylinder mit gar nicht jetzt so viel Hubraum und nicht so ultra viel Leistung. Aber das, nichtsdestotrotz bringen die ultra viel Spaß. Und ich habe dann dieses simple, unterhaltsame Motorrad. Ich sehe, also aus, ne, aus Konzernsicht ist das eine, aber ich sehe das ja aus Kundensicht. Warum soll ich mir,
ja,
also gibt es so diese First Mover vielleicht irgendwie, diese Tech-Enthusiasten, die denken, hey, total geil, ich habe ein Hybridmotorrad, ne? Und dann halt quasi die Abstriche in Kauf nehmen, 50 Kilo Mehrgewicht und
aber ich verstehe es schon auch. Also, so. Warum sollte ich mir ein Hybrid-Motorrad kaufen? So, es gibt jetzt mittlerweile ein paar elektrische Modelle, auf der EICMA wurden auch nochmal einige vorgestellt, oder es gibt halt einfach komplett geile benzingetriebene Motorräder. Warum sollte ich Hybrid nehmen? Weil in der gegenwärtigen Situation, ich glaube, beim Auto war das anders. Das hat eine gewisse Transformation dargestellt und eine Übergangsphase irgendwie auch gebracht. Aber ein Motorrad, es geht mir nicht darum, leise durch den Stadtverkehr zu fahren. Also, nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, proletenhaft laut durch die Stadt zu fahren. Aber es ist ja in den meisten Fällen ein Freizeitmobilitätsgerät, mit dem du irgendwie schöne Strecken fahren willst. Und ich habe noch niemand gehört, der gesagt hat, ey, am Wochenende richtig Bock, einfach mal durch die Innenstadt mit dem Motorrad leise zu cruisen. Also, wer das macht, der darf sich mal melden. Ich würde gerne mal wissen, was da die Motivation hinten dran ist. Finde ich auf jeden Fall spannend. Meins wäre es auf gar keinen Fall.
Verstehe. Jetzt habe ich tatsächlich gerade krampfhaft über dieses Thema sozusagen nachgedacht und während ich gedacht habe, meinen geistigen roten Faden sozusagen verloren. Was wollte ich denn nur sagen? Es ging auch nochmal
so. Weiß nicht.
Es ging,
aber wir können sonst auch die Hybridmotorräder lassen und du kannst nochmal sagen, ob sonst irgendwas aufgefallen ist, ja, was ich vielleicht verpasst habe.
Das ist nämlich genau der Punkt. Darum, wir hatten es, während wir über die Hornet gesprochen haben, ja von der Optik. Und ist dir denn das, ich glaube, auffälligste Gesicht der EICMA 2023 aufgefallen? Also Motorradgesicht?
Nee, wie gesagt, ich habe keinen Plan.
Nee.
Komm, gib's mir.
Nee, du hast ja gerade gegoogelt. Ich habe gedacht, dir ist dann vielleicht tatsächlich irgendwas Orangenes ins Auge gestochen, denn KTM hat die 99 Duke vorgestellt. 99 gab's schon mal als Super Duke vor 15 Jahren so, ne? Also war damals so der Rabauke von KTM, die Begründung des straßensportlichen KTM-Segments, will ich jetzt mal sagen. Und die hat jetzt als erstes Modell das neue KTM-Gesicht, die neue KTM-Lampenmaske. Und Jans Stirn kräuselt sich. Und ich weiß nicht, ob das.
Ja, ist es jetzt einfach so, soll es jetzt so ein Gitterrohrrahmen sein, wo du super praktisch einfach auch direkt was anschrauben kannst oder was?
Hast du es jetzt gesehen schon?
Ja, ich habe die gerade aufgerufen. Das sieht ja irgendwie so aus, also diese Maske bleibt ja letztendlich die gleiche von der Lichtanordnung, so dieses Hornissenmäßige oder was sie damit meinen, ne? Oder bin ich jetzt gerade völlig auf der falschen Seite unterwegs, aber es sind jetzt nur noch so zwei weiße Streifen quasi und eine so eine Lampe in der Mitte. Und zwischendrin ist eigentlich nur Luft. Richtig?
Ja, genau. Also ich sag mal, die Grundform bleibt so, also diese, was sind das? Ist es Trapezform? Ist das trapezförmig? So, die es früher so mal hatte? So, ne? Ja, also das sind doch Vierecken nur. Also wenn man das, du hast zwei schmale Seiten oben, die so dreieckig zulaufen, zwei längere Seiten unten, die auch dreieckig zulaufen.
Das ist schön.
Und die spannen ja quasi, eigentlich spannt es ja ein Viereck auf. Stilisiert sozusagen. So war das ja vorher auch. Mhm. Und die Lampenmaske sieht jetzt aber, du hast auch vier LED-Lichtleuchten an diesen Rändern. Das sieht ja völlig anders aus, als es vorher war und ist, also lässt sich drüber streiten, ob das praktisch, weiß ich nicht, ob es praktisch ist.
Also pass auf, ich sag dir mal zur Praktikabilität, ich sehe diese Lichtermaske und ich weiß, es ist kein Motorrad für mich, weil was sich da an Wespenscheiß oder Insektengedöns festsetzt, ja, und wie viel Liebe es beim Putzmotorrad. Also wer wirklich gerne putzt und dann auch in solche Kanten reingeht und das dann, der so ein 20er-Set Bürsten zu Hause hat, der wird sich über diesen Designentwurf total freuen. Ich sehe den einfach nur und denke mir so, what? What? Und vor allem denke ich mir dann auch wieder, da kann so viel kaputt gehen, Michel. Ganz ehrlich, wenn da ein Teil zwischendrin bricht, da hast du den Salat, ja? Und dann lieber eine, so eine Lichtmaske obendrauf, flapp, ausgetauscht, fertig, gut ist es. Aber ja, sonst, ich muss sagen, ich bin da eigentlich ziemlich emotionsbefreit bei dem Motorrad, wie man merkt.
Finde ich beachtlich. Also, weil dich ja die, wie soll ich sagen, die Hornet, die ja nur eine Ähnlichkeit hat, aber jetzt nicht kopiert ist, so getriggert hat und jetzt dieses KTM-Gesicht, was eigentlich ultra triggert, also mich ultra getriggert hat, dass dich das jetzt so emotionslos lässt, das überrascht mich jetzt wirklich so ein bisschen. Also das, Jan, da hätte ich aber mehr Inbrunst erwartet.
Ja, ich bin nicht so Team KTM grundsätzlich vom Design her, das ist mir irgendwie mal ziemlich egal. Das sind sicherlich coole Motorräder, wobei ich jetzt nur von meinem Kumpel berichten kann, der stellt die irgendwie gefühlt, seit er die letzte Jahr gekauft hat, schon dreimal beim Händler ab, das ist noch schlimmer als bei meiner BMW. Also auch der nachgerüstet hier, aber offiziell mit den Power Parts, den Tempomat, der dann aber einfach ständig Wackelkontakt hat oder irgendwie nicht so richtig geht. Dann ist einfach vom Motor eine Schraube abgeflogen, die klunkerte dann irgendwann unten runter und was weiß ich nicht alles, was da schon war. Katastrophe.
Nee. Also das ist mir tatsächlich auch schon begegnet, dass vor allen Dingen diese 97er, 98er KTMs wohl, munkelt man, also hört man so aus der Community und aus der motorradfahrenden Gesellschaft, dass die wohl qualitativ nicht so der Shit sind. Also habe ich jetzt keine validen Informationen dazu, aber begegnet einem doch deutlich häufiger, als man denkt. Aber, da fällt mir tatsächlich ein, jetzt wird es dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, denn es gibt ja aktuell gerade die Rückrufaktion von BMW für die GS-Modelle, weil da irgendwie der Kardan getauscht werden muss. Also, falls ihr eine BMW GS zu Hause habt, bis 1250, nee, ich glaube sogar die neuen 1300 sind dabei, da muss auf jeden Fall was getauscht werden und das ist wohl ein sicherheitsrelevanter Aspekt, der, wenn es nicht gemacht wird, auch zu einer Stilllegung des Fahrzeugs führen kann, durch das Kraftfahrtbundesamt. Und da haben wir natürlich auch wieder so eine Geschichte, ne? Also, wenn da wirklich so eine Riesenaktion jetzt läuft bei BMW und alle GS-Modelle, also alle neueren GS-Modelle sozusagen zurückgerufen werden, das wiegt natürlich kleinere KTM-Problemchen auf, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist, um so ein bisschen diese Qualitätslanze für KTM an der Stelle auch gleich nochmal zu brechen. So, ne? Es kommt ja doch immer wieder vor, dass da große Malheure auftreten, die dann doch mächtige Wellen schlagen, wie jetzt in diesem Fall.
Ja, also es ist tatsächlich auch eine 97er bei meinem Kumpel. Trifft also auf das zu, was du da gerade auch als Modell mit reingenommen hast. Hey, gibt's noch was von der Aigma oder wollen wir die Aigma sein lassen?
Ich überlege gerade, was gibt's denn noch Interessantes oder was gab's denn noch Interessantes von der Aigma, was ich jetzt vergessen habe? Also es kommen spannende Marken zurück. MV Agusta bringt jetzt hier LXP Reiseenduro für 33.000 Euro.
Hey, was?
Munkelt man, ja, das ist so eine Limited Edition, 500 Einheiten im ersten Schritt, so High-End-Gedöns. Muss man, glaube ich, wollen. Ne? Da sind wir aber auch wieder bei diesem Aspekt. Und ich kann sogar noch einen oben draufsetzen. Und zwar hat Ducati mit der Ducati Panigale V4 SP Anniversario 916 eine 500 Einheiten limitierte Special Edition zur Feier der Ducati 916, beziehungsweise zum Weltmeistertitel 1999 mit der Ducati 996. Und dieses Bike wird tatsächlich sogar stolze, ich glaube, 44.000 Euro kosten.
Aber auch geil, du kannst mit dem Motorrad wahrscheinlich schneller von 0 auf 100 beschleunigen, als du den Namen des Motorrads aussprechen kannst.
Das ist durchaus möglich, ja. Vor allen Dingen, aussprechen ist das eine, fehlerfrei das andere. Ich garantiere jetzt nicht, dass das Ding genauso heißt, wie ich es gerade gesagt habe. Ist doch eine lange, lange Geschichte. Aber es sieht natürlich porno-schick aus, muss man halt einfach sagen. Super viele Carbonteile dran und offene Kupplungen und mit Zip und Zap bis auf 219 PS aufrissbar. Wo wir tatsächlich bei der Honda CBR sind, die neue Tausender Triple R, die auch ab Werk 218 PS leistet. Also diese Gigantomanie ist immer noch nicht zu Ende. Kannst du dir auch für die Straße kaufen. Total, total crazy. Richtig, richtig verrückt. Auch ein schickes Moped, wie ich finde. Finde ich ja irgendwie geil, aber halt nur noch für die Rennstrecke. Genau, also das waren jetzt so noch für mich die, also aus meiner Perspektive, so die wichtigsten EICMA-Neuerungen. Falls ihr das beobachtet habt, lasst uns doch mal wissen, was wir jetzt eventuell nicht angesprochen haben, was für euch der EICMA-Shit war. Ah! Es gibt noch ein EICMA-Shit und da freue ich mich ganz besonders drauf. Und zwar hat Suzuki die neue GSX-S 1000 GX vorgestellt. Das erste Crossover-Bike von Suzuki auf Basis des GSX-R 1000 Motors. Da haben wir es wieder. Ne? Also das quasi diese großen Superbike-Motoren auch für diese Straßen-Naked-Bike- und Crossover-Bikes verwendet werden. Und dieses Ding wird vorgestellt ab kommenden Sonntag in Lissabon. Und da darf ich hin.
Alter, das ist...
Da freue ich mich jetzt.
Also da bin ich aus so vielen Aspekten so neidisch. Lissabon natürlich eine der geilsten Städte, die es irgendwie überhaupt nur gibt. Kann ich jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Und die habe ich jetzt parallel gegoogelt. Für alle, die jetzt mit Crossover und so weiter nicht so viel anfangen können, ein Modell, das mir sofort in den Kopf fällt, was seine Ähnlichkeit hat und schon seit mehreren Jahren am Markt ist, ist tatsächlich auch die BMW S1000 XR, die ja genau das hat. Die hat den S1000R bzw. Doppel-R Motor drin, aber so ein bisschen so ein Enduro-Style. Und darin erinnert mich gerade diese GSX S1000 GX. Alter, das sind aber auch immer Namen. Kann man die nicht einfach Crossover Race, was weiß ich, nennen? Oder einfach, keine Ahnung, wie Autos. Warum nennt man die nicht einfach?
Crossover Race 1000S. Naja gut, das ist auch nicht viel
kürzer. Nee, das 1000S oder? Hast du jetzt gesagt. Nennen sie halt einfach nur, keine Ahnung, schnellstes Pferd im Stall, so. Irgendwie so eine, lasst euch easy was einfallen, aber einfach irgendwie
irgendwas Japanisches
Buchstaben auswürfeln, das ist ja einfach, das kriegst ja einen Zungenbrecher. Aber ich muss sagen, gefällt mir optisch ganz gut, finde ich, sieht echt ganz schick aus. Bin gespannt, was du da erzählen wirst. Ich muss sehr sagen, vom Use Case ist es halt null meins. Ich verstehe diesen Crossover-Gedanken nicht, aber ich verstehe auch SUVs nicht, die da draußen irgendwie rumfahren. Kann irgendwie alles nicht richtig, alles so ein bisschen, also ist aber auch genau das gleiche mit der GS. Wie viele gehen damit ins Gelände? Mit der GS könntest du es wenigstens, mit dem Ding, fährt es Daudum, aber ich bin gespannt, was du erzählst. Da hast du ja schon mal direkt einen kleinen Cliffhanger gesetzt für die nächste Podcast-Folge, was da auch thematisch passieren wird. Ja, bin ich mal gespannt. Wie lange bist du dort?
4 Tage, also es sind 2 Tage, 2 Fahrtage. Also es ist tatsächlich mal eine längere Veranstaltung. Normalerweise sind die Präsentationen ja immer nur 36 Stunden. Mhm. Also du reist irgendwie 6 Stunden hin, dann bist du 24 Stunden dort und dann reist du 6 Stunden wieder zurück. Und in diesem Fall, ich denke, das ist für Suzuki halt einfach auch ein super wichtiges Modell. Wie gesagt, erst einmal diese Crossover-Geschichte. Das Ding hat eine eben die vorhin schon mal angesprochene IMU an Bord. Also du hast wirklich jede elektronische Assistenz, die es gibt, auf höchstem Niveau mit dabei. Und das Ding geht natürlich nicht fürs Gelände, genau wie die XR auch. 17 Zoll Straßenbereifung, also 17 Zoll Räder, Straßenbereifung. Das ist nicht für das Gelände-Dings gedacht. Das soll einfach nur so ein bisschen so aussehen. Und das ist ein reines Straßenfahrgerät. Und ich bin tatsächlich gespannt, weil ich bin vor kurzem die aktuelle XR gefahren, weiß nicht, vor 1,5 Wochen. Und muss sagen, fährt sich gut, aber so wie du es angedeutet hast, kann alles irgendwie ein bisschen, aber nichts gescheit, ja, finde ich.
Ging mir genauso, als ich die mal gefahren bin, voll lame.
Nicht so meins.
Spannend. Wir sind sehr interessiert, was dann da passieren wird. Und gönn dir in Lissabon, das ist einfach herrlich. Was passiert sonst noch davon ab? Und das habe ich eingangs auch mal ganz kurz erwähnt, wo mein Fokus so ein bisschen war. Der Macau Grand Prix fängt statt. Alle kennen irgendwie immer die Tourist Trophy. Wenn es gut läuft, nur so ein bisschen Northwest 200 auf der Insel. Aber es gibt auch am anderen Ende der Welt, nämlich in Asien, echt krasses Road Racing, um jetzt mal wieder ein bisschen in den Motorsportbereich zu kommen, in Macau. Macau ist auch eine Sonderverwaltungszone in China oder an China. Das ist direkt neben Hongkong. Und ich war da tatsächlich mal. Leider nicht zum Road Racing, aber während eines längeren Auslandsaufenthaltes auch in Macau. Eine Spielhölle, kann man wirklich so sagen. Überall Casinos. Der darf noch richtig gezockt werden. Da kommen dann regelmäßig die Chinesen vom Festland rüber, wo das nicht so einfach möglich ist. Und da gehen da Gelder über die Tische, da schlackerst du mit den Ohren. Also da ist wirklich, da kann ich mein Motorrad auf den Tisch stellen und es reicht noch nicht an Mindesteinsatz, so gefühlt. Völlig abstrus, aber jeder hat bei Hongkong so ein bisschen Bilder vor den Augen und Macau ist da gar nicht so groß anders. Riesige Häuserschluchten, enge Straßen, völlig abstrus und dann lassen die dort Rennen fahren. Und zwar nicht nur Motorräder, wie auf der Isle of Man, sondern auch Autos. Und das ist das ganze Jahr über einfach eine normale Stadt und die Infrastruktur sieht dann an so einem Renntag doch nochmal ganz anders aus, als man es vielleicht von Monaco kennt. Das kennt ja jeder aus der Formel 1. Da ist dann alles abgesperrt und bliblablub und da gibt es ja die Infrastruktur. Die Autorennteams haben ihre Autos in einer Tiefgarage stehen, also wirklich, wo normalerweise jeder sein Pkw reinstellt. Bauen dann da irgendwie so ein bisschen so Bodenbelege irgendwie hin, dann stehen da die Autos drauf und dann müssen die auch vor dem Rennen da wirklich rausfahren. Und die Motorradteams haben Boxen, allerdings teilen die sie sich, ich glaube, zu viert. Da sind vier Rennfahrer in einer Box und wer jedem schon mal so eine, also in der MotoGP hat ja ein Rennfahrer eine Box komplett für sich alleine. Da ist ja Platz ohne Ende, der kann ja immer noch ein Sombrero tanzen. Und dort eng an eng, die Rennfahrer sitzen dann, wenn sie gerade nichts zu tun haben, vor den Boxen auf Klappstühlen, weil drinnen nicht genug Platz ist. Völliger Wahnsinn. Bekannt ist Macau so ein bisschen geworden, dieses Rennen durch einen ziemlich derben Autounfall, wo irgendwie ein Auto abgehoben ist und so voll in so eine Wand reingeknallt ist, also wirklich geflogen ist. Aber es ergibt auf jeden Fall auch mal Sinn, sich das so ein bisschen reinzuziehen auf YouTube oder ich glaube, der Horst Seiger ist gerade auch wieder vor Ort, da mal bei dem reinzuschauen, der ist da ja auch mal erfolgreich gefahren. Und ich glaube, im letzten Jahr hatten wir, jetzt fällt mir gerade der Name, unsere bayerische Road Racing, wie soll man sagen, Hoffnung und auch der Abräumer David Datzer ist, glaube ich, im letzten Jahr dort direkt auf den zweiten Platz gefahren und bin mal gespannt, wo er dieses Jahr landen wird. Krasses Ereignis auf jeden Fall.
Absolut. Jetzt hat Jan hier quasi das alles sehr schön umrissen und zusammengefasst und an David Datzer, der heißt tatsächlich David, also wird er ausgesprochen, schreibt natürlich David Datzer, der ist tatsächlich vor Ort und nicht nur David, sondern nicht nur der Datzi, sagt einfach Datzi, das ist sein Spitzname, nicht nur der Datzi ist da, sondern auch einer unserer ehemaligen Podcast-Gäste, Thilo Günther, hat sich nämlich nicht nehmen lassen zum Macau Grand Prix zu reisen. Also, wenn ihr Bock habt, diese Geschichte so ein bisschen zu verfolgen, kann ich euch nur empfehlen, Horst Seiger, der war ja auch schon hier im Podcast, in zwei Folgen sogar, hat von seinen Roadracing-Erfahrungen erzählt, der ist vor Ort berichtet, dann der Instagram-Account von David Datzer ist Datzi55, findet ihr auch Berichterstattung natürlich, der ist übrigens als rasende Tischdecke unterwegs, denn er hat seine Lederkombi in so eine Bayou-Waren-Outfit gestylt, mit weiß-blauer Tischdecke und stilisierter Lederhose drauf, sieht super witzig aus. Dann, wie gesagt, Thilo Günther vor Ort, da könnt ihr das auf jeden Fall verfolgen, ist eine super spannende Geschichte. Und ja, Jan hat es ja angedeutet, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Monaco, nur mit Hochhäusern statt klassischen Südfrankreich-Charme, sage ich jetzt
also mal. Was wirklich geisteskrank ist.
Vom Kurs her so, ne?
Schaut euch mal so eine Onboard-Aufnahme auf YouTube, gibt's massenhaft an. Und achtet mal auf eines, weil das wird einem dann echt erst bewusst, wenn man das vielleicht auch gesagt bekommt, die Profis erkennen es vielleicht auch sofort. Es gibt keine Kurve, die du nicht blind fährst. Was bedeutet das? Die haben an der Seite so hohe, wie nennt man das, Barrikaden, oder Wände quasi.
Leitplanken. Das sind quasi, ja, Wände aus Leitplanken, ja.
Genau, und die sind relativ hoch und dadurch kannst du nichts sehen. Du fährst in eine Kurve, siehst zum Teil noch nicht mal den Scheitelpunkt der Kurve, geschweige denn den Ausgang. Und wir alle kennen die Isle of Man als wirklich auch mit tödlichstes Motorradrennen. Wenn man da auch mal sagen muss, da fahren die halt die ganze Woche drauf, ne? Macau ist deutlich komprimierter. Aber dort fahren die ja erstmal auch in einem Abstand voneinander. Das heißt, du hast dann oft mal irgendwie so kleine Gruppierungen von 2, 3 PilotInnen, nee, nur Piloten, die lang ballern. Und in Macau starten die ja aber wirklich Startziel und dann Vollgas. Das heißt, das komplette Fahrerfeld fährt dort lang. Und wenn du in die Kurve reinfährst, siehst du eben nicht, wenn am Kurvenausgang sich jemand gelegt hat. Also es ist völlig abstrus, sich das mal vorzustellen. Und dann halten die da halt Vollgas rein. Einfach mit dem Gottvertrauen, dass die Kurve genau die gleiche Kurve ist wie in der Runde davor und da jetzt nicht auf einmal ein Ölfilm oder sonst was ist. Ne? Bedeutet aber auch, wenn man das jetzt mal mit einer Rennstrecke vergleicht, da siehst du dann irgendwelche Streckenposten schon von Weitem winken, bliblablub und kannst dann in die Kurve reingucken und siehst, oh, da liegt jemand manchmal langsam. Selbst wenn da jetzt jemand die gelbe Fahne schwenkt, siehst du einfach nicht, was dort passiert. Also es ist völlig geisteskrank. Wirklich.
Absolut.
Völlig absurd.
Und was man an dieser Stelle noch dazu sagen muss, die sind auf dieser Strecke tatsächlich mehr oder minder eingemauert. Also du hast die Fahrbahn und direkt am Ende der Fahrbahn hast du entweder eine Steinmauer oder eben diese Leitplankenwand. Das heißt, die Strecke ist, wie soll ich sagen, das ist wie bei so einer Autorennbahn, ne, dass du halt quasi, dass die kleinen Spielzeugautos nicht in der Gegend rumfliegen, so können eben da auch die Autos und die Motorräder und die Motorradfahrer und Nadine Schotz ist vor Ort, also es ist auch eine Frau in Macau mit dabei, tatsächlich, die kommt aus den Niederlanden, ist IRC auch gefahren, also die fliegen da tatsächlich, wenn irgendwas passiert, entweder in die Mauer oder gegen die Wand, also es ist wirklich super krass, diese Onboard-Geschichten, wie es Jan gesagt hat, google das mal, Horst Seiger hat da sehr viel Videomaterial eben auch, unbedingt sehenswert.
Wir haben ja noch ein anderes Thema, und das ich jetzt direkt anschließen kann zum Motorsport.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, das habe ich auch noch auf dem Zettel, ist noch ein sehr kontroverses
Thema. Es ist ein eigentlich gar kein kontroverses Thema, es ist ein Aufregerthema, aber vielleicht noch eine andere Ankündigung, wir streuen heute immer wieder so ein bisschen, wie so ein bisschen nachsalzen, was rein, so Informationen, die ihr nicht vergessen dürft. Wenn ihr gerade dann diesen Podcast gleich fertig gehört habt und irgendwann mal Langeweile habt oder auf die Anreise nach Macau unterwegs seid oder auf irgendeine Strecke dieser Welt, wie auch immer, denkt dran, es gibt auch die Gasbeats. Das ist hier auf Spotify vor allem, ja, nur auf Spotify, die Playlist, die der Michel, ich und der Hugo, der sie erstellt hat für uns, ab und zu mal pflegen mit Beats aus ganz unterschiedlichen Genres, die euch beim Motorradfahren hoffentlich unterhalten oder zumindest in Stimmung bringen, wenn es dann soweit davor ist. Das als kleine Zwischenankündigung. Und jetzt zur Kontroverse, zum Politikum kann man das nennen. Und da bleiben wir beim Motorsport. Die Saison der MotoGP neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt doch nochmal eine ganz spannende Ausgangssituation, punktetechnisch. Ich muss sagen, das letzte Rennen habe ich gesehen, hat mich jetzt nicht so krass abgeholt. Am Anfang dachte ich, boah, es wird relativ spannend, die ersten 5, 6 Runden. Und dann wurde es ja aber doch irgendwie wieder so, können nicht überholen, bla bla bla.
Massiv langweilig. Also das ist ja quasi die zweite Kontroverse an dieser Stelle. Ne? Der Aufreger, der die Renn-Action killt, jetzt im Moment vor allen Dingen so gegen Ende der Saison, das ist ja die Reifendruckregelung. Mhm. Die Michelin vorgibt. Und deswegen war das auch so ein Rumgepimmel, sage ich jetzt mal ganz lapidar, weil die Fahrer alle drauf achten müssen, dass der Reifen den richtigen Luftdruck hat, wenn sie ins Ziel kommen. So, ne? Und deswegen haben die halt alle nicht wirklich pushen können, weil sie halt einfach auf Vorsicht fahren und das halt tatsächlich im Moment gerade so diese Renn-Action kaputt macht. Und was sind die Konsequenzen? Beim ersten Mal daneben kriegst du eine Verwarnung, beim zweiten Mal 3, beim dritten Mal 6 und beim vierten Mal sogar 12 Sekunden Zeitstrafe. Das heißt, vor allen Dingen der WM-Kampf ist natürlich dadurch massiv beeinträchtigt, weil 3 Sekunden halt einfach super viele Punkte ausmachen können. Das Gute ist, Jorge Martin und Pecco Bagnaia haben jetzt beide eine Verwarnung. Das heißt, für die restliche Zeit rangieren quasi beide mit dem gleichen Risiko. Aber es ist natürlich, wenn ich mir das vorletzte Rennen anschaue, was ich mega spannend fand, im Vergleich zum letzten, wo das jetzt dann so anfängt durchzugreifen und die Leute die ersten Strafen haben, super langweilig gewesen ist, muss ich sagen, das ist halt echt ein riesen Scheißdreck und nimmt super die Spannung, also die Renn-Action, ne? Die Spannung aus den Rennen.
Hinzu kommt so ja noch diese Winglets-Diskussion, dass viele Fahrende sagen, hey, dadurch ist einfach das Überholen deutlich erschwert, so Begriffe wie Dirty Air, die man aus schlechten Zeiten der Formel 1 ja dann irgendwie auch kannte, werden immer präsenter und bringt uns ja zum Thema. Grundsätzlich sind wir ja trotzdem, zumindest wir zwei hier, große MotoGP-Fans und bemüht, dann auch die Rennen zu verfolgen und haben einfach Bock, ich finde gerade an so Wochenenden, an denen du vielleicht verkatert rumliegst oder Wetter nicht so geil ist, auf der Couch zu liegen und sich das reinzuzimmern. Aber das ist nämlich nicht mehr lange möglich, zumindest in Deutschland selbst nicht. Und auch nicht einfach für jeden. Es gibt Leute, die...
Nicht kosten, also in Deutschland schon, aber nicht kosten.
Genau. Denn nachdem Sport 1 lange die MotoGP übertragen hat, ging es dann ja irgendwann rüber zu Servus TV. Dort wirklich ein Format entwickelt, glaube ich, das auch wirklich eine sehr, sehr geile rundrumherum Berichterstattung ermöglicht mit ExpertInnen, die aus der Boxengasse, von der Strecke, aus der Kommentatorenbox berichten und das überwiegend live und auch wirklich in großer Breite. Und jetzt hat sich doch dann gedacht, Sky, ja, komm, das machen wir jetzt. Aber ihr müsst halt richtig hinbuttern. Und das halt gleich mit einem relativ langen Vertrag. Ich kenne die genaue Laufzeit leider nicht. Michael, du hast sie bestimmt auf dem Schirm. Aber es bedeutet, das war's mit am Wochenende mal schnell Servus TV einschalten und die MotoGP nachgucken. Kotzt mich an. Kotzt mich unfassbar an. Also so
ist
so ein Scheiß.
Ist tatsächlich ein Riesending. Und was ich mich halt auch frage, mal abgesehen von dem finanziellen Aspekt, und hier geht Dank raus an unserem Gasgeflüster, an unseren Gasgeflüster-Chat, den wir noch haben. Da gab es nämlich eine Information von Sky zum Wechsel der MotoGP hin zum Bezahlanbieter. Und da gab es eine Mitteilung, die höchste Rennklasse Motorradrennsport live auf Sky. Und da wird tatsächlich geschrieben in dieser Mitteilung, das Fahrerfeld ist gespickt mit Stars wie dem mehrmaligen Weltmeister Marc Marquez, dem aktuellen Champ Francesco Bagnaia und den deutschen Hoffnungsträgern Stefan Pradl und Jonas Folger. So, wo ich denke, habt ihr die deutschen Hoffnungsträger, bitte wo?
Ja.
Also erstens fahren sie nicht fest mit, ne, sind nur in Anführungsstrichen Entwicklungs- und Gaststarter im Rahmen dann. Und ja, das Thema Hoffnung nach der Karriere, ich weiß nicht, ob die da wirklich die passenden
Experten,
zumindest jetzt in der
Vorbereitung. Vor allem Stand jetzt ist doch auch im nächsten Jahr auch Moto2 und Moto3 ohne deutsche Fahrerbeteiligung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil der Lukas Tulovic raus ist. Und der war ja der letzte verbliebene deutsche Fahrer da drin. Also dramatische Entwicklung. Man merkt also schon bei dem Opener eine ja sehr schlecht recherchierte Berichterstattung plus das Preisding. Es gibt eine nicht ganz legale Lösung, wie man trotzdem noch auf Servus TV in Österreich zugreifen können. Die werden wir jetzt hier aber nicht im Podcast verraten können. Sollte euch aber Grund genug sein, nächstes Jahr bei der Gasgeflüster-Ausfahrt dabei zu sein, weil dann kommt ihr auch in diesen sagenumwobenen WhatsApp-Chat, in dem es immer mal wieder tolle Infos und Hintergründe gibt und auch Lösungen, wie man doch weiter MotoGP gucken kann. Deswegen Anmeldung ist Pflicht. Sobald wir da mehr wissen, auch mit dem Datum, werden wir es euch wissen lassen. Aber kotzt mich auf jeden Fall an, so ein Scheiß. Es wird immer alles teurer. Die da oben machen doch, was sie wollen, Michael. Das ist doch eine Katastrophe.
So ungefähr, die da oben. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort zum Sonntag. Heute Abend kann man noch schön Tagesschau gucken. Nachdem der Katar kommt. Nee, es läuft parallel wahrscheinlich so.
Denn zur Primetime,
heute, Nachtrennen. Wenn ihr die Folge, genau, wenn ihr die Sendung am Tag der Veröffentlichung hört, am Sonntag, dem 19. November, dann habt ihr die Möglichkeit, heute Abend noch auf Servus TV kostenfrei die MotoGP zu gucken. Vorletztes Rennen in Katar, super spannend. Jorge Martin und Francesco Pecco Bagnaia im Kampf um die Weltmeisterschaft. Also da ist auf jeden Fall, wenn Michelin und die Reifentemperatur mitspielt, für Spannung gesorgt. Und ich wünsche euch da auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Jan, dir natürlich auch. Und wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben heute tatsächlich wieder mal eine super extra lange Sendung aufgenommen. Hör mal hier, 110 Minuten, sage ich schon. Eine Stunde, 10 Minuten. Ich kann nicht mal die Zahlen lesen, die unten
stehen. Es lief einfach. Wir waren beide im Flow. Das bringt dann mal mit, wenn der Michel so ein bisschen verkatert ist und Jan einigermaßen ausgeschlafen, aber wer auch so einen schönen Einstieg hat, wie wir heute in dieser Folge präsentieren konnten, der rutscht dann auf dieser Dünnpfiff-Kacke einfach direkt weiter über die Stunde hinaus. Aber genug der vielen Worte. Vielen Dank fürs Einschalten. Meldet euch, wenn ihr mit nach Bosnien wollt. Meldet euch, wenn ihr mit uns auf den Weihnachtsmarkt in Darmstadt kommen wollt. Meldet euch, wenn ihr irgendwelches sonstiges Feedback habt. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Vielen, vielen lieben Dank. Michel, es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss.